NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Januar 1938. Der Geburtstag des russischen Liedermachers Wladimir Wissotzki.
Ich weiß, dass dieses Mikro mich nicht mag. Ich sah schon manchen, wenn ich sang, erschrecken. Doch dieses Mikro bringt sie an den Tag. Die leisen Lügen, die in Liedern stecken.
Der russische Liedermacher Wladimir Wissotzki hat nach den Schrecken der Stalinzeit die Lügen und Zwänge der Sowjetgesellschaft entlarvt und Sehnsucht nach bürgerlichen Freiheiten geweckt. Mit Reibeisenstimme, rotzfrechem Charme und subversivem Humor. Zeit seines Lebens wurden seine Gedichte in Russland praktisch nicht gedruckt und seine Konzerte nicht auf Schallplatte publiziert. Doch millionenfach kursierten seine Lieder in privaten Tonbandmitschnitten.
Die Fenster der Häuser stehen sperrangelweit offen. Aus jedem ertönt deine Stimme. Ich erkenne das heisere Timbre. Ja, das bist du.
Seine zweite Frau, die Schauspielerin Marina Vladi, über einen heißen Sommerabend in Moskau.
Was bin ich eher? Ein Dichter? Ein Schauspieler? Ein Komponist? Ich finde darauf keine Antwort. Eines Tages wird es einmal einen Begriff geben, der all dies enthält. Und dann kann ich sagen, so einer bin ich. Als Knirps haben mich meine Eltern, ihnen sei Dank, gewaltsam zur Musik gezwungen. Sie haben mir theoretische Grundlagen vermittelt. Die habe ich natürlich wieder vergessen. Aber es hat für die Grundkenntnisse auf diesem einfachen Instrument gereicht, nämlich der Gitarre. Ich spiele ganz primitiv. Manche machen mir deswegen Vorwürfe. Böses Los verwehrte mir, freie Luft zu atmen. Schneidet mir die Kehle durch, ritzt mir auf die Adern. Nur verletzt nicht, bitte nicht, meine Silbersaiten. Die Gitarre nahm an mir, nahm mir meine Freiheit. Und ich schrie, ihr feigen Ärsche, hundsgemeine Wichte, tratet in den Dreck, mein Herz, warft mich in die Gosse. Meine Seele ist zermalmt und mein Mut gebrochen. Und zu allerletzt, meine Silberseiten sind zerfetzt.
Zur Begleitung seiner Texte genügen Wissotzki schlichte Akkorde. Nicht zärtlich gezupft, sondern zornig geschrubbt. Er stimmt seine Gitarre nur selten, und doch ist sie sein Halt und sein zweites Ich.
Weder Zeit meiner Zeugung noch Gründe konnte ich mit meinem Gedächtnis erfassen. Ich weiß nur, ich wurde als Frucht einer Sünde vor meiner Frist schon entlassen.
Als Frühgeburt kommt Wladimir Wissotzki in Moskau zur Welt, heute vor 75 Jahren. Sein Vater ist Offizier, seine Mutter Übersetzerin. Die Familie haust mit wildfremden Leuten in der typischen sozialistischen Gemeinschaftswohnung.
Das Zimmer war durch eine Wand mehrmals geteilt. Man hört's genau, wer weg war, sich zu Haus befand und Wodka trank mit seiner Frau. Man musste schon bescheiden sein. Allein war man dort nirgendwo. Für 38 Mietsparteien gab's in der Wohnung nur ein Klo.
Stationen einer Kindheit. Vaterlos verbringt Wissotzki die ersten 8 Lebensjahre. Zuerst in Moskau, dann ab Kriegseintritt 1941 im südlichen Ural. Nach Kriegsende nimmt ihn sein Vater mit in die DDR, in die russische Garnison. 2 Jahre später kehrt Wladimir zur Mutter nach Moskau zurück. Neben der Schule besucht er einen Laienspielzirkel und beginnt nach dem Abitur ein Ingenieurstudium. Zusammen mit anderen Halbwüchsigen zieht er in eine Wohngemeinschaft.
Wo hast du gesteckt mit 17 Jahren? Wo fing dein ganzes Unglück an? Auf dem Bolschoi Karetni.
Wissotzki bricht sein Studium ab und besucht ab 1956 die renommierte Schauspielschule des Moskauer Künstlertheaters.
Wie alle jungen Leute habe ich schon früh Gedichte geschrieben. Ein Haufen dummes Zeug. Auf der Schauspielschule verfasste ich Gedichte bis zu anderthalb Stunden Länge. Im zweiten Studienjahr machte ich Parodien in Form von Operetten, Opern und so weiter. Und ich war der Autor.
Während seines Studiums bekommt Wissotzki seine erste Filmrolle. Und 1960 erhält er ein Engagement am Moskauer Puschkin-Theater. Um diese Zeit wird auch der Liedermacher Wissotzki geboren.
Ich hörte eines Tages einen Tonbandmitschnitt. Eine angenehme Stimme sang unerhörte Lieder. Es war Bulat Okudjava. Da begriff ich, dass sich die Wirkung eines Verses durch Vertonung steigern lässt. Das habe ich sofort ausprobiert. Sobald mir ein Vers einfiel, griff ich zur Gitarre. Und wenn der Rhythmus nicht passte, änderte ich ihn. Ich merkte, dass die Gitarre sogar beim Dichten hilft.
Anders als der feinsinnige Okudjava benutzt Wissotzki in seinen Liedern oft groben Slang. Wie ein Schauspieler schlüpft er in verschiedene Rollen, die eines Seiltänzers, Knastbruders, Piloten oder Boxers.
Oft werde ich gefragt, ob ich im Krieg war oder zur See gefahren bin. Nein, ich sage ich. Und das führt manche in die Irre. Sie meinen, wenn ich von einem Chauffeur in der Ich-Form singe, dass ich mal Chauffeur war. Hinter all dem steckt das schwere Los des Autors. Er muss sich immer etwas Neues einfallen lassen.
Anfang der 60er Jahre dreht Wissotzki mehrere Filme und erhält ein festes Engagement am Moskauer Avantgarde-Theater Na Taganki. Seine Traumrolle wird später Shakespeares Hamlet. Wissotzki bringt den kleinen Saal zum Kochen. Ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit heftigen Gesten und sanften Augen. Bei ihrem Besuch der Moskauer Filmfestspiele 1967 erlebt die französische Schauspielerin Marina Vladi den Star des Taganka-Theaters Wladimir Wissotzki.
Wie der ganze Saal bin ich erschüttert von der Gewalt, der Verzweiflung, der unerhörten Stimme des Schauspielers. Er ist derart präsent, dass der Rest des Ensembles im Schatten verschwindet.
Die Vladi lebt in Paris, verwöhnt von Wohlstand und Erfolg. Wissotzki hat nicht einmal eine eigene Wohnung. Doch sie ist so fasziniert von ihm, dass sie wieder nach Russland zurückkehrt. Jetzt brennen beide lichterloh.
Es ist so verraucht hier, ganz blind sind die Spiegel, verqualmt, dass man sein Gegenüber nicht sieht. Den Liebenden hängen am Boden die Flügel. Und trotzdem, ich singe zu Ende mein Lied.
И даже напротив не видно лица.
Im Jahr 1969 heiraten Vladi und Wissotzki, leben aber weiterhin getrennt. Er in Moskau, sie in Paris. Ihre Begegnungen werden überschattet von seinen Alkoholexzessen. Später kommt noch die Spielsucht hinzu. Am Ende das Morphium.
Сколько лет, все одно и то же. Денег нет, женщины нет.
Deine Augen glänzen, wenn der Wodka in die Gläser fließt und du beäugst den Trinkenden mit einer fast schmerzvollen Intensität. Ein wenig später beginnst du mit genießerischer Miene die Gläser zu beschnuppern, die du ausschenkst. Dann wissen wir beide, dass der Prolog vorüber ist. Die Tragödie nimmt ihren Lauf.
Только водка на троих, только пика с червой, комом все блины мои, а не только первый.
Bis zum Delirium säuft Wissotzki. Freunde wie sein Weggenosse Vadim Tumanow werden Zeugen seines Verfalls.
Wissotzki war sehr vielschichtig, leidenschaftlich und verletzlich, manchmal auch schüchtern. Dann wieder konnte er explodieren. Er sprach alles aus, was ihm auf der Seele lag. Und dann gab es Momente, da konnte er aus heiterem Himmel zuschlagen.
Immer wieder verzeiht ihm die Theatertruppe der Taganka seine Ausfälle. Regisseur Juri Lubimow hält zu ihm. Die Kollegen vertreten ihn, wenn er außerstande ist zu spielen. Als Wysocki 1979 zum ersten Mal im Fernsehen auftritt, wird er gefragt, welche Frage würden Sie sich selbst stellen?
Ich wüsste gern, wie viele Jahre, Monate, Wochen, Tage und Stunden mir noch bleiben für mein Schaffen. Darauf hätte ich gern eine Antwort.
Es bleiben nur wenige Monate. Zusammenbrüche. Durchhalten, weitermachen. Im Juni 1980 schreibt Wysocki sein letztes Gedicht. Er widmet es seiner Frau Marina Vladi. In wenigen Tagen will er sie in Paris besuchen.
Das Eis ist oben, unten, ich dazwischen. Hinunterbohren oder oben raus. Eis über mir, brich auf und lass mich frei sein. Die alten Verse fallen mir noch ein. Ich bin gut 40 Jahre auf der Erde, beschützt von dir und Gott. Das gibt mir Halt.
Juli 1980. Im Fernsehen überträgt man die Olympischen Spiele in Moskau. Da wechseln plötzlich die Bilder. Eine schwarze Menschenschlange bewegt sich bis vor das Taganka-Theater. Dort ist Wladimir Wysocki aufgebahrt. Er starb am 25. Juli an einem Herzversagen. Zehntausende erweisen ihm die letzte Ehre. Schulmädchen, Arbeiter, Intellektuelle. Der Dichter Bulat Okudžava preist auf der Totenfeier Wysockis Kunst als
schärfste Waffe im Kampf gegen Lüge und Dummheit. Ein Lied über Volodya Wysocki wollte ich schreiben. Man sagt, er habe gesündigt, so früh seine Kerze gelöscht. Moskaus weißer Storch flog auf zum weißen Himmel. Moskaus schwarzer Storch hat sich niedergelassen auf der schwarzen Erde.
Nach Wysockis Tod erscheinen im Zuge der Perestroika zahlreiche Langspielplatten mit den Aufzeichnungen seiner Konzerte. Und es wird in Moskau ein staatliches Wysocki-Museum eröffnet. Sein Sohn Nikita ist der Direktor.
Natürlich hat das Autorenlied heute nicht mehr die Bedeutung wie in den 70er, 80er Jahren. Doch die herausragenden Werke dieses Genres werden auch noch unsere Kinder und Enkel schätzen. Diese Namen haben Bestand, vielleicht nicht mehr in dem Maße wie während des Booms, als die Barden vor großen Auditorien auftraten. Heute ist es vielleicht noch Aliek Mityajew, der solche Säle zu füllen vermag.
Dichter sind die Heiligen Russlands. Ihre Gräber werden mit Blumen bedeckt. Wysocki hat man auf dem Moskauer Vagankow-Friedhof ein kitschiges Bronzemonument errichtet. Die Gitarre überragt seinen Kopf wie ein Heiligenschein.
Das wichtigste Denkmal ist das Angedenken und seine Lieder. Als Kind habe ich sie sehr gemocht, wie Beatles-Songs. Ich habe begriffen, dass sie ganz und gar wahrhaftig sind. Bis heute hat ihn noch niemand übertroffen.
Aliek Mityajew ist einer der zahlreichen Liedermacher, die in Wysockis Fußstapfen getreten sind.
Meine Braut wird ehrlich um mich weinen. Freunde werden meine Schulden tilgen. Andere meine Lieder einst zu Ende singen. Und die Feinde trinken auf mein Wohl. Die Gitarre hängt da ohne Saiten, kann nicht höher steigen und nicht tiefer fallen. Und das Licht von Mond und Sonne sehe ich nimmermehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Heide an Wladimir Wysocki, der heute vor 75 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.